Hallo liebe Studis, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal wieder zur Vorlesung Galois-Theorie. Und da sind wir in Kapitel 10. Den Anfang des Kapitels haben Sie schon gesehen, da gab es auch schon eine Folge dazu. Und jetzt kommt der Rest. In Kapitel 10 ist einiges los. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt zwei Folgen für Sie mache. Eine zum Anfang des zweiten Teils, beginnt mit Lemma 10.6. Und dann auf jeden Fall eine ganz speziell zu einem Resultat mit einem längeren Beweis. Da quatsche ich Sie dann einfach mal durch den Beweis und die Strategie durch. Und dann gucken wir von da aus weiter. Es gibt natürlich Übungsaufgaben dazu. Wir sind dabei, immer mehr Material zu sammeln, um erstens noch weitere offene Fragen zu beantworten. Sie erinnern sich, dass die Frage nach den regelmäßigen N-Ecken noch offen ist zur Konstruierbarkeit. Und gleichzeitig sammeln wir immer weitere Beispiele für interessante Körpererweiterungen und durch den Hauptsatz der Galois-Theorie haben wir jetzt die Möglichkeit, auch immer gleichzeitig die Galois-Gruppe mit zu untersuchen, jedenfalls dann, wenn die Erweiterungen galoisch sind. Los geht's also. In Lemma 10.6 betrachten wir den Grad des n-ten Kreisteilungspolynoms. Was ist da los? Nochmal kurz zur Erinnerung, worum geht's überhaupt in Kapitel 10? Da reden wir über Einheitswurzeln und Kreisteilungskörper und wir haben da eine Voraussetzung, die heißt römisch 2. Da ist die ganze Zeit k ein Körper, n eine natürliche Zahl und die Charakteristik von k soll kein Teiler von n sein. Kn soll ein n-ter Kreisteilungskörper über k sein. En bezeichnet die Menge aller n-ten Einheitswurzeln und dann gibt es in kn und dann gibt es von denen noch die speziellen, die sogenannten primitiven n-ten Einheitswurzeln und die Menge dieser bezeichnen wir mit en Hut. Die primitiven Enteneinheitswurzeln sind die, deren Entepotenz 1 ist im Körper und wo keine vorherige Potenz schon mal zu 1 geworden ist. So, das nochmal zur Wiederholung. Und jetzt wollen wir in Lemma 10.6 uns angucken, was eigentlich der Grad des n-ten Kreisteilungspolynoms ist über k. Das n-te Kreisteilungspolynom bekommen wir, indem wir in kn oder besser gesagt in Knx, also in dem dazugehörigen Polynomring, uns die Linearfaktoren angucken, die wir kriegen, wenn wir immer x minus primitive n-te Einheitswurzel rechnen. Da gehen wir alle primitiven n-te Einheitswurzeln durch, schreiben jedes Mal diesen Linearfaktor hin und multiplizieren das alles zusammen. Dann kommt ein Polynom raus und das ist das n-te Kreisteilungspolynom, bezeichnet mit Phi nk. Und ich habe gerade im Prinzip schon die Erklärung mitgeliefert, warum der Grad dieses Polynoms genau Phi von n ist. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und weiterhin haben wir eine Möglichkeit, n-te Kreisteilungspolynome oder überhaupt Kreisteilungspolynome auszurechnen. Und zwar über eine Faktorisierung des Polynoms x hoch n minus 1 des Körpers. Denn, wie wir gleich sehen werden, kann man x hoch n minus 1 des Körpers schreiben als Produkt über alle Kreisteilungspolynome phi dk, wobei d eine natürliche Zahl ist und durch alle Teiler von n läuft, also durch alle natürlichen Teiler von n. Da gucken wir uns auch gleich Beispiele an, aber erstmal schauen wir, warum das stimmt, was wir da behaupten. Naja, die Anzahl der primitiven n-ten Einheitswurzeln ist genau phi von n. Phi ist da die Eulersche Phi-Funktion und das heißt also, dass wir so viele Linearfaktoren nehmen zum Basteln des n-ten Kreisteilungspolynoms. Und naja, jeder Linearfaktor liefert einmal Grad 1 und mit der Produktformel für den, oder überhaupt mit der Gradformel für den Grad von Polynomen, bekommen wir dann raus, dass der Grad des Kreisteilungspolynoms genau Phi von n ist. Jetzt gucken wir uns an, warum man x hoch n minus 1 des Körpers so als Produkt schreiben kann von solchen Kreisteilungspolynomen. Und das machen wir, indem wir zeigen, da steht ja eine Gleichung, da sind zwei Polynome und wir behaupten, dass die gleich sind und wir zeigen das, indem wir zeigen, dass das eine Polynom das andere teilt und umgekehrt. Beide Polynome sind normiert und dann folgt aus dem sich gegenseitig teilen, dass sie assoziiert sind, aber eben gleichzeitig auch beide normiert und deswegen sind sie dann wirklich gleich. Ja, wie machen wir das? Wir fangen mal auf der linken Seite an. Wir wollen uns also klar machen, dass x hoch n minus 1 des Körpers ein Teiler ist vom Produkt dieser Kreisteilungspolynome. Und das machen wir, indem wir die n-ten Einheitswurzeln durchgehen und dann sozusagen sortieren. Jede n-te Einheitswurzel ist eine primitive d-te Einheitswurzel für irgendeinen Teiler d von n. Auf die Art und Weise kann man sehen, dass die linke Seite die rechte Seite teilt. Und genauso andersrum, da geht man also diese ganzen Ds durch in dem Produkt, was da steht und sieht dann, dass das, was da rauskommt, auf jeden Fall immer Teiler sind von dem Polynom x hoch n minus 1 des Körpers. Das kann man sich über 0 stellen oder so überlegen. Dann hat man das Teilen in die andere Richtung. Und wie gesagt, wir sind hier in einem Polynomring. Das ist ein faktorieller Ring, sogar ein euklidischer, denn es ist ein Polynomring über einem Körper. Und in solchen Ringen wissen wir, dass wenn sich da zwei Polynome gegenseitig teilen, dass sie dann assoziiert sind und die sind beide normiert, also sogar gleich. Jetzt kommt da Beispiel 10,7 und da habe ich angefangen mit dem Kreisteilungspolynom Phi 4 über Q. Das haben wir schon mal ausgerechnet vorher in einem Beispiel und jetzt sehen wir, oder wir prüfen quasi nach, was wir ausgerechnet haben, oder man kann auch sagen, wir rechnen es nochmal anders aus. Da benutzen wir also, dass der Polynomring, in dem wir da arbeiten, ein faktorieller Ring ist. Die Zerlegung von Polynomen in Einheiten und Irreduzible ist eindeutig, bis auf Reihenfolge und Multiplikation mit Einheiten. Das heißt, wenn wir jetzt x hoch 4 minus 1 in cx, in cx können wir es zerlegen, in Wirklichkeit zerlegen wir erstmal nur in dem dazugehörigen Kreisteilungskörper K4 innerhalb von C über Q. Wenn ich da x hoch 4 minus 1 zerlege, dann muss das bis auf Reihenfolge und Einheiten eindeutig sein. Und jetzt gucken wir mal. Eine Zerlegung kann ich quasi zu Fuß basteln und eine Zerlegung kommt aus Lemma 10,6. Und wenn ich das hinschreibe, was da in Lemma 10,6 steht, dann muss ich die Teiler von 4 durchgehen, die natürlichen Teiler. Und das sind die Zahlen 1, 2 und 4. Wenn ich das Lemma anwende, steht da also x hoch 4 minus 1 gleich erstes Kreisteilungspolynom über Q mal zweites mal viertes. Das erste und das zweite kennen wir schon, x minus 1 und x plus 1. Und dann steht da noch das vierte und dann kann man, indem man Zerlegung vergleicht, sehen, dass das vierte Kreisteilungspolynom der noch fehlende Faktor x² plus 1 sein muss. So, das ist eine Möglichkeit und ich habe jetzt für Sie noch mal eine andere Möglichkeit mitgebracht. Noch ein weiteres Beispiel, das funktioniert im Prinzip genauso. Wir wollen nämlich das dritte und das sechste Kreisteilungspolynom angucken und dann kann man x hoch 6 minus 1 benutzen. X hoch 6 minus 1 ist dann, da gehen wir die Teiler von 6 durch in n, 1, 2, 3 und 6. Das heißt, wir haben hier die Kreisteilungspolynome phi 1, phi 2, phi 3 und phi 6 über q jeweils und wir müssen die multiplizieren. Phi 1 und phi 2 kennen wir, haben wir gerade wieder gesehen, x minus 1 und x plus 1. Phi 3 kann man sich überlegen. Wir wissen ja, dass zu phi 3 primitive dritte Einheitswurzeln gehören. Und da kann man sich zum Beispiel ein Minimalpolynom angucken für so eine primitive dritte Einheitswurzel. E hoch 2 pi Drittel zum Beispiel. Und dann sieht man, dass dazu das Polynom x² plus x plus 1 gehört. Tatsächlich ist das dritte Kreisteilungspolynom über Q. Und wenn ich jetzt diese Sachen ausmultipliziere und dann gucke, was quasi noch fehlt, um auf x hoch 6 minus 1 zu kommen, dann bekomme ich das Polynom x² minus x plus 1. Und dann ist das sechste Kreisteilungspolynom. Und warum? Weil in dem Körper, in dem wir da arbeiten, in diesem sechsten Kreisteilungskörper über Q innerhalb von C, weil da Zerlegungen es sind noch nicht mal Zerlegungen in Irreduzible, aber doch, man kann davon ausgehen, man kann von einer Zerlegung in Irreduzible ausgehen, die ist eindeutig und dann sortiert man die Faktoren so zusammen, dass dann immer die passenden Kreisteilungspolynome rauskommen. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Hier bei Phi 6q, da habe ich jetzt einfach nur die primitiven dritten Einheitswurzeln nicht mit den dazugehörigen Linearfaktoren hingeschrieben, sondern ich habe die beiden genommen, habe multipliziert und bin dann auf das Minimalpolynom für die beiden gekommen. Und das ist das dritte Kreisteilungspolynom. Und genauso habe ich dann die beiden sechsten primitiven Einheitswurzeln genommen, habe also gedanklich das so hingeschrieben mit den Linearfaktoren, habe dann aber ausmultipliziert und bekomme dann das sechste Kreisteilungspolynom. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich das vorstellen kann. Gibt bestimmt noch andere Tricks, aber jetzt geht es ja erstmal nur darum, so eine Idee zu bekommen. Wie kann ich, wenn ich eine Idee habe, was das entsprechende Kreisteilungspolynom ist, nochmal überprüfen, ob das stimmt. Das ist nämlich eine typische Anwendung für Lemma 10,6, für für diese Gleichung, die da steht. Es gibt noch andere Anwendungen, aber ich wollte Ihnen einfach noch ein Beispiel liefern, was nicht im Skript steht. Und jetzt gucken wir uns zum Schluss noch Lemma 10,8 an. Der Satz, der dann kommt, der verdient eine eigene Podcast-Folge. So, was passiert denn in Lemma 10,8? Da machen wir uns klar, dass die Kreisteilungspolynome Koeffizienten haben, die nicht einfach irgendwo in der Welt rumschwirren, sondern dass wir ziemlich stark begrenzen können, woher die Koeffizienten kommen. In dem Spezialfall, wo der Primkörper des Körpers KQ ist, und das ist das klassische Beispiel, was wir immer wieder haben, da arbeiten wir über Q und innerhalb in C, dann haben die Kreisteilungspolynome ganzzahlige Koeffizienten. Das ist natürlich eine sehr spezielle Eigenschaft. Und dieses ganzzahlig, das hat erstmal ja auch nicht überall in jedem anderen Körper eine Entsprechung. Was soll das in einem beliebigen Körper K bedeuten, ganzzahlige Koeffizienten zu haben? Aber was man da machen kann, ist, man kann gucken, ob die Koeffizienten vielleicht aus dem Primkörper kommen. Und das kann man tatsächlich zeigen. Wenn wir jetzt also verallgemeinern und das Ganze unter Voraussetzung römisch 2 machen und dann mit irgendeinem Körper, dann kann man zeigen, dass die Koeffizienten der Kreisteilungspolynome immer aus dem Primkörper kommen. Nochmal zur Wiederholung. Der Primkörper eines Körpers ist der Durchschnitt aller Teilkörper. Das ist ein Körper und der ist in einem gewissen Sinne der kleinste Teilkörper, der da drin liegt. Das heißt, da müssen auf jeden Fall die 0 des Körpers, die 1 des Körpers und so drin sein. Und wie groß der dann wird, das hängt mit der Charakteristik zusammen. Wenn der Körper Charakteristik 0 hat, dann ist der Primkörper isomorph zu Q. Und wenn der Körper als Charakteristik eine Primzahl hat, nennen wir sie P, dann hat der Primkörper Mächtigkeit P. Das kennen wir aus der Algebra. Und wir beweisen Lemma 10.8 über Induktion über dieses N, also das N, das zu unserem Kreisteilungskörper gehört. Und dann gehen wir die Polynome durch. Mit N verändert sich ja auch der Grad der Polynome. Wenn wir uns jetzt also zum Beispiel, wenn wir N gleich 1 angucken, dann ist es ganz einfach. Die Koeffizienten sind die 1 des Körpers und minus 1 des Körpers. Und da ist dann nichts weiter zu tun. Wenn n mindestens 2 ist, dann kann man die Formel aus Lemma 10.6 benutzen, um über diese Faktorisierung zu Polynomen von kleinerem Grad zu kommen. So geht dann also die Induktionsvoraussetzung da ein. Das heißt, man hat dann diese kleineren Polynome, weiß, woher die Koeffizienten kommen und durch Ausmultiplizieren fliegt man ja aus dem Primkörper nicht raus. Wenn ich also für diese kleineren Polynome weiß, dass die Koeffizienten aus dem Primkörper kommen, dann auch automatisch von dem Produkt dieser Polynome. So, da habe ich dann noch Teilen mit Rest, bla bla bla. Das ganze Argument ist nicht so schwierig. Wir haben jetzt eigentlich nur noch ein bisschen was zu tun in dem Fall, wo K0 gleich Q ist. Denn da wollen wir ja nicht nur zeigen, dass die Koeffizienten aus Q kommen, sondern wir wollen ja sogar noch mehr zeigen, nämlich, dass die aus Z kommen. Und das machen wir, indem wir benutzen, dass Q ein Quotientenkörper von Z ist. Da haben wir in der Algebra Resultate bewiesen im Zusammenhang mit primitiven Polynomen. Es war so ein Lemma mit mehreren Teilen und genau das benutzen wir jetzt hier. Wenn wir nämlich wir haben so ein Polynom Q. Q kommt aus Qx. Dann haben wir das Polynom x hoch n minus 1. Das ist sogar ganzzahlig und normiert. Q ist auch normiert. Und jetzt kann man diese Resultate, die ich gerade angesprochen habe, aus der Algebra benutzen über primitive Polynome. Und da brauchen wir, dass Q ein Quotientenkörper von Z ist. Man kann das Polynom P, mit dem wir angefangen haben, P ist ja unser n-tes Kreisteilungspolynom, in diesem Fall über Q. Dieses Polynom kann man schreiben als ein Element aus Q mal ein primitives Polynom P0 aus Zx. Das war das Resultat aus der Algebra. So, und wenn man jetzt einsetzt, was man sich vorher überlegt hat, man hat ja x hoch n minus 1 gleich P mal Q. Das war die Zerlegung von vorher durch das Teilen mit Rest. Jetzt schreibt man P um als K mal P0. P0 ist primitiv und kommt aus Zx und K kommt aus Q. Dann kann man sich überlegen, Q ist ganzzahlig und normiert, also insbesondere primitiv. Das Produkt von zwei primitiven Polynomen ist primitiv, auch das wissen wir aus der Algebra-Vorlesung. Und jetzt hat man auf der linken Seite das primitive Polynom x hoch n minus 1 stehen, ist sogar normiert. Auf der rechten Seite hat man k mal ein primitives Polynom und dann folgt daraus, dass dieses k, was da steht, aus z kommen muss. Das, was ich da benutze, ist einer von diesen drei Teilen aus dem gleichen Lemma aus der Algebra, aus dem auch die Aussage kommt, dass man das P überhaupt als K mal P0 schreiben konnte. Je nachdem, wann Sie die Vorlesung Algebra bei mir gehört haben, hat dieser Satz unterschiedliche Bezeichnungen oder dieses Lemma. Aber es ist immer so ein Lemma im Thema primitive Polynome und es ist immer ein Lemma mit drei Teilen und ich glaube, ich habe die drei Teile auch immer in der gleichen Reihenfolge gemacht. Das ist also leicht zu finden. Wenn Sie das nicht finden, dann sagen Sie Bescheid und dann gebe ich Ihnen zum Beispiel in dem Algebra-Buch einfach die Quelle, also Nummer und Seitenzahl. So, jetzt haben wir alles gezeigt und wir haben auch nochmal gesehen, dass der Spezialfall, in dem wir über Q arbeiten, besonders ist in dem Sinne, dass man da noch ein bisschen stärkere Aussagen zeigen kann. Als nächstes kommt dann ein Resultat, das auch wieder mal Gauss zugeschrieben wird, wie so vieles andere, auch zum Thema Polynome. Das haben wir ja in der Algebra-Vorlesung häufiger mal gehabt, dass ich gesagt habe, ja, das könnte man jetzt auch wieder Satz von Gauss nennen oder Lemma von Gauss. Satz 10.9, da werden wir noch weitere Eigenschaften zeigen von Kreisteilungspolynomen. Und dazu gibt es eine extra Podcast-Folge, denn der Beweis ist technisch, der hat so ein bisschen in sich und da gibt es insbesondere diese Zwischenbehauptung und ich denke, dass es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen, um diese Zwischenbehauptung wirklich ganz in Ruhe zu beweisen und zu gucken, wie die Argumentation sich in den Rest des Beweises einfügt. Das war es also von mir in dieser Folge. Das war der Anfang des zweiten Teils von Kapitel 10 und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin!